Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.
Herzlich willkommen zu Tatort Tirol, dem Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Ich bin Verena Langecker, mein heutiger Gast ist Christine Pernlochner-Kügler. Sie ist Bestatterin. Hallo Christine.
Hallo.
Auch ein Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In diesem Podcast geht es ja nicht direkt um Tatorte in Tirol, sondern darum, wie sich Verbrechen auf jene Personen auswirken, die mit ihnen zu tun haben. Christine, zu Beginn eine Frage, die zum Namen des Podcasts passt. Kommen Verbrechensopfer direkt zu dir?
Verbrechen, ich würde vielleicht einmal damit anfangen, dass ich schilder, wie sie zu uns kommen. Es ist so, dass in Innsbruck immer ein Bestatter von Freitag 17 Uhr, 7 Tage lang bis zum nächsten Freitag 17 Uhr Polizeidienst hat. Das heißt, wir teilen uns das auf. Die Polizei bekommt von unserem Plan, wann wer bereit ist, für sie in den Einsatz zu gehen. Und da sind wir 24 Stunden, 7 Tage lang für die Polizei abrufbar und die rufen dann bei uns an und wir fahren dann in den Einsatz. Da ist es dann so, das sind jetzt nicht nur Tötungsdelikte natürlich, wo man jetzt wirklich vom Tatort sprechen kann, sondern das sind alle Verstorbenen, wo die Polizei in irgendeiner Form involviert ist. Das heißt, das sind verstorbene Personen im Privathaushalt, wo die Todesursache unklar ist. Ja, wo man sagt, okay, wir können jetzt der Fremdverschulden zwar ausschließen, aber die Todesursache ist nicht ganz klar. Dann rufen die den polizeidiensthabenden Bestatter an, wir fahren hin und dann bringen wir den Verstorbenen oder die verstorbene Person zur Gerichtsmedizin, wo dann eine sogenannte sanitätspolizeiliche Untersuchung der Todesursache feststeht. Und alles andere, wo Fremdverschulden ausgeschlossen werden muss, da ist es so, dass die Polizei uns anfordert und wir den Verstorbenen auch auf die Gerichtsmedizin bringen. Allerdings nicht zu einer sanitätspolizeilichen Obduktion, sondern wirklich zu einer gerichtsmedizinischen Obduktion, wo die Staatsanwaltschaft dann eigentlich über den Verstorbenen verfügt und dann bis zur Freigabe, also wenn die Identität klar ist und wenn die Obduktionsergebnisse alle ermittelt sein, dann der Verstorbene zur Bestattung freigegeben wird. Dazu kommen natürlich auch, also typische Polizeieinsätze sein, Unfälle, wie alle Sterbefälle im öffentlichen Raum. Also wenn jemand verstirbt und was weiß ich, in einer Parkanlage aufgefunden wird, dann holen sie den Polizeidiensthabenden. Suizide natürlich, Unfälle und eben auch Tötungsdelikte. Und bei einem Unfall oder bei einem Suizid kann es sein, dass eine gerichtsmedizinische Obduktion angefordert wird. Es kann aber auch sein, dass die Polizei sagt, da braucht man keine weiteren Untersuchungen auf der Gerichtsmedizin. Dann bringen wir den Verstorbenen direkt zu uns. Ja, der bleibt dann dort und dann ist es so, dass aber das Stadtphysikat, also das Gesundheitsamt, noch einmal extra zu einer Beschau kommt zu uns. Mhm. So kommen die zu uns.
Mhm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Christine Pernlochner-Kügler ist eine zarte Frau. Fährst du da selber hin mit einem oder zwei großen, starken Männern und welchem Material? Wie holt man einen Toten aus dem Park?
Also ich fahre dorthin, wo es mich braucht und du hast das richtig erkannt, ich bin eine zarte kleine Frau. Das heißt, es macht bei einer Bergung, gerade bei einer Polizeibergung, wo man teilweise nicht weiß, was einen erwartet, weil wir wissen ja nicht, wie viel Kilo die Person hat, ja, in welchem Zustand die Person ist, wie das Gelände ist oder wie die Wohnung ist. Das kann ja sein, dass wir jemanden aus dem dritten Stock mit 160 Kilo abholen. Da bin ich wirklich fehl am Platz und nur zum Geschafteln muss ich jetzt da nicht hin. Das heißt, in der Regel ist es so, dass zwei bei uns in unserer Firma, zwei starke Männer dorthin fahren und ich persönlich fahre dann mit, wenn es sich um Kinder und um Kleinkinder handelt, wo es, ja, weil das einfach so auch ein Schwerpunkt, Arbeitsgebiet von mir ist, Eltern oder Familien in so einem Sterbefall zu begleiten. Da ist es ganz gut, wenn ich dann vor Ort bin, aber sonst machen das bei uns die Burschen.
Mhm, verstehe. Und die Frage wird wahrscheinlich immer wieder kommen, wie hält man das aus? Einerseits Kinder stelle ich mir ganz furchtbar vor und auch Tote, die vielleicht wirklich übel zugerichtet sind nach Unfall oder Verbrechen.
Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ein Mitarbeiter, das ist auch bei mir selber so gewesen, in diesem Berufsfeld anfängt, dann merkt man sehr schnell, ob er fähig ist, diese professionelle Distanz aufzubauen, ja oder nein. Und wenn er das machen kann, dann geht das recht rasch, ja, dass man einfach Techniken entwickelt, um das nicht so nahe an sich heranzulassen. Und dann gibt es welche, die das nicht so gut aushalten und die sind dann einfach auch nicht geeignet. Das heißt, was man braucht, ist eine gewisse Einsatzmentalität und natürlich muss man ein bisschen was aushalten können. Ja, aber es ist nicht so, dass uns nichts berührt. Ja, also jetzt gerade, weil gestern in Graz dieser schreckliche Amoklauf war, dieses Schul-Shooting, das ist nicht so, dass man jetzt da sich abgebrüht vor dem Fernseher sitzt, sondern da läuft bei mir dann auch der Film ab, so, was ist, wenn das bei uns in Innsbruck passiert, was haben wir da zu tun, wie geht es uns da, wie machen wir das mit plötzlich 10 Verstorbenen oder mit einem Großereignis, ja. Aber in der Regel ist es so, dass es ein Verstorbener ist, den wir abholen, dass wir gerade bei einem Tötungsdelikt oder bei einem Unfall ja mit einer gewissen Erwartungshaltung vor Ort fahren und uns dann sehr gut auf das konzentrieren, was zu tun ist. Das sind die Techniken. Ja? Also wo fahren wir hin? Wie bergen wir den Verstorbenen am besten? Was braucht man denn alles für Materialien? Eventuell Schutzkleidung, die wir anziehen müssen, beziehungsweise besondere Laken, dass wir den stabil auf die Trage bringen und so weiter. Und dann fokussiert man eigentlich auf die Technik.
Und was braucht man jetzt alles? Stabile Laken? Was ist ein stabiles Laken?
Ja, also wenn ein Verstorbener irgendwo vor Ort auf dem Boden liegt, ja, dann ist es einfach so, dass man ein Laken aufbreitet, den Verstorbenen auf das Laken positioniert, also herüberzieht und dann auf die Bergetrage positioniert zum Beispiel. Dieses Laken ist wichtig, einfach weil Verstorbene in der Regel, davon kann man ausgehen, Körperflüssigkeiten verlieren, ja, sei es jetzt durch Wunden, die sie haben, oder einfach weil Verwesungsprozess schon weiter fortgeschritten ist und Fäulnisflüssigkeit austritt, oder eben einfach auch Ausscheidungen. Erbrochenes, ja, und da haltet man die Trage, mit der man den Verstorbenen abholt, natürlich schützt man die und ja.
Mhm. Wir kennen das wahrscheinlich als Zuseherinnen, Zuhörerinnen ja meist nur aus Krimis, aus Kino oder Fernsehen. Bist du dann eigentlich vor Ort, wenn so kleine Zelte aufgestellt werden, wo Forensiker dann schauen, was an der Leiche ist, oder kommst du erst danach?
Wir kommen dann, wenn der Ort so weit gesichert ist, dass der Verstorbene abtransportiert werden kann. Da kann sein, dass das Zelt oder da ist das Zelt ein Sichtschutz noch. Ja? Auch gerade wenn jetzt ein Suizid ist zum Beispiel, der jetzt im öffentlichen Bereich ist, ist oft die Feuerwehr dann vor Ort und baut dann Sichtschutz aus oder die Polizei und da holen wir den Verstorbenen dann aus von diesem Sichtschutz raus, einfach weil einfach meistens Schaulustige da sind.
Also die Verstorbenen kommen dann zu euch und werden quasi hergerichtet oder vorbereitet für die Trauerfeier, die Beerdigung, die Verbrennung, was auch immer. Wie läuft das ab?
Also zunächst brauchen wir, also das jeweilige Institut, den Auftrag von den Angehörigen. Ja? Das heißt, der Bestatter, der Polizeidienst hat, ist für die Abholung zuständig, aber nicht automatisch für die weitere Organisation. Das heißt, Angehörige haben dann immer noch die Möglichkeit, den Bestatter ihres Vertrauens zu wählen und den zu beauftragen. Wenn wir dann den Auftrag bekommen, dann machen wir einen Termin aus, sehr zeitnah mit den Angehörigen und schauen einmal, was sie brauchen. Gerade wenn es ein plötzliches Ereignis ist oder vielleicht eine Gewalttat, dann ist es sehr meistens so, dass es wichtig ist, dass sie sich nochmal verabschieden können. Und dann findet Verstorbenenversorgung statt, wo man den Verstorbenen so vorbereiten, dass er friedlich ausschaut, dass die einfach nicht dieses letzte Bild des Schreckens und des Grauens da haben, sondern einfach nochmal ein friedliches Bild mitnehmen können. Ja? Und das kann man sich vorstellen wie einerseits eine erweiterte Körperpflege, ja? Waschen, Desinfizieren des Körpers, aber natürlich auch eine Wundversorgung, sodass man das, was da passiert ist, irgendwie nach Möglichkeit nicht sieht oder nicht eine zusätzliche Traumatisierung jetzt durch den Anblick des Verstorbenen dann bei den Angehörigen als Folge ist. Ja? Mhm. Und dann ist es so, dass man mit den Angehörigen den Abschied begleiten. Man muss sich das vorstellen, dass das 2 bis 3 Stunden dauert. Man bereitet sie vor, man geht mit ihnen zu dem Verstorbenen. Man ist in den ersten Momenten des Realisierens, wo einfach auch heftige Reaktionen da sein können, dabei. Schaut dann, dass sie Pausen machen, wenn es ihnen zu viel wird, und geht dann immer wieder zum Verstorbenen mit ihnen rein, bis sie sich eingeschaut haben in das Bild, bis sie den ersten Schock abgebaut haben, bis dann irgendwie so die Trauer aufbricht, die wir ja als heilsamen Prozess kennen, und es für sie dann wirklich, auch wenn das jetzt schwer vorstellbar ist, zu einem tröstlichen Erlebnis wird, wo sie dann sagen, das war jetzt gut, dass wir da sind, ich bin jetzt einfach ruhiger, auch wenn es für mich jetzt wirklich real und wahr geworden ist.
Jetzt liest man ja manchmal, dass im offenen Sarg die Verstorbenen besonders schön sind. Macht ihr die schöner, als sie vielleicht sind? Also ich rede jetzt einmal gar nicht von Verbrechensopfern, weil da kann man vielleicht möglicherweise gar nicht mehr so viel schön machen. Aber kann das sein, dass die dann wirklich viel schöner ausschauen, als sie in ihren letzten Lebenstagen ausgeschaut haben, einfach weil sie wirklich so hübsch angezogen sind oder so gut geschminkt?
Also schminken tun wir, da gehen die Kollegen unterschiedlich damit um, aber ich bin überhaupt kein Fan vom Schminken. Schminken tue ich nur, wenn das eine Person war, das sind jetzt meistens Frauen, mittlerweile ändert sich das ja, es gibt ja mittlerweile Männer, die sich schminken, die wirklich im Leben immer Wert auf Make-up gelegt haben, wo die Angehörigen sagen, das ist für die Person extrem wichtig. Ansonsten bin ich nicht fürs Schminken, weil es sehr verfremdet. Ja? Gerade wenn man sich vorstellt, ein Mann, der jetzt da plötzlich irgendwie mit Camouflage oder mit Make-up drinnen liegt, das verfremdet, das ist ja nicht nötig. Man kann sich so vorstellen, wir schauen, dass der Verstorbene nicht riecht, ja. Wir schauen, dass die Augen geschlossen sind, dass er einen Mundschluss hat, dass er friedlich ausschaut. Wir cremen ein, weil die Haut natürlich sehr schnell stark austrocknet. Und ansonsten ist es so, dass ich einen Wert lege auf Wundversorgung, ja, dass einmal eine Wunde vernäht wird, dass man mit Verbänden arbeitet, aber nicht, dass man kaschiert mit irgendwelchen dicken Camouflage-Schichten. Dass sie hübscher sind wie im Leben, das bezweifle ich. Ja, wir sind halt so hübsch, wie wir sind. Wie gesagt, ich sage, der schaut friedlich aus. Was oft ist, wenn ältere Menschen oder alte Menschen versterben, durch die Totenstarre, die ja auch im Gewebe, also sichtbar ist, ist es so, dass die Haut glatter wird. Und das ist dann einfach oft so, dass so kleine Fältchen verschwinden und dann die Leute sagen, das ist eine super Haut, wie die oder der hat irgendwie, na großartig. Das liegt aber gar nicht einmal so unserem Können, sondern das sind einfach die Veränderungen des Todes.
Ist das der größte Unterschied zwischen einer lebenden Person und einer toten, dass die Haut besser ist?
Nein, das ist auch nicht zwingend der Fall. Es kann ja auch sein, dass wenn wir jetzt den nicht schnell abholen und der jetzt 2-3 Tage oder länger in der Wohnung liegt, dass einfach schon sichtbare Veränderungen da sein, dann ist es natürlich nicht so, dass der besser wird. Das ist so, wenn man gleich einmal ihn in die Kühlkette bringt. Der größte Unterschied ist, dass die Leute sagen, der wirkt nicht mehr wie eine lebendige Person. er wirkt wie eine Hülle. Es ist das Leben einfach weg. Das heißt, es ist wirklich ein großer qualitativer Unterschied. Manche haben den Eindruck, es schaut aus wie eine Wachspuppe. Das kann auch sein durch eben den veränderten Gewebsfluss, durch die Totenstarre. Also es ist schon ein merkbarer Unterschied zu einer lebenden Person.
Und du hast viel mit toten Personen zu tun. Okay, da ist dann quasi das Leben weg, die Energie weg. Hast du da bestimmte Erklärungen, wo diese Energie hingeht? Hat man da dann irgendeinen philosophischen Zugang dazu? Sind die Toten immer bei uns, schweben die über uns? Hast du da irgendeine?
Also ich persönlich nein. Also ich bin kein gläubiger oder religiöser Mensch. Ich glaube tatsächlich, dass es danach aus ist. Also ich gehe davon aus, dass es aus ist, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Ich glaube auch nicht, dass es eine Seele gibt. Dass unser Körper sich auflöst und dass etwas da bleibt, ja, also rein physikalisch, das ist der Fall, aber ich glaube nicht, dass das irgendeine feinstoffliche oder eine geistige Form ist, die da fortlebt und dann noch ein Identitätsbewusstsein hat, oder? Also ich glaube nicht, dass es danach ein Wiedersehen gibt mit anderen. Ich lasse mich überraschen, gell? Vielleicht ist es ja dann doch ganz anders, das kann sein, aber es wäre für mich jetzt wenig wahrscheinlich. Ich will es niemandem ausreden, gell? Das ist einfach eine Glaubenssache und ich denke mal, da muss jeder seine für sich tröstliche Antwort finden. Für mich, ich kann gut damit leben, dass es danach aus ist und ich einfach endlich meine Ruhe habe. Ja, ich habe ja dann nichts mehr, auch kein Verlusterlebnis mehr. Wenn es anders sein sollte, dann, ja, wie gesagt, lasse ich mich überraschen und ich hoffe, dass ich dann irgendwie nur die triff, irgendwie, die mir nicht wahnsinnig auf die Nerven gegangen sind. Die Vorstellung, irgendwie alle jetzt dann in der Ewigkeit für immer und ewig zu treffen, das klingt für mich auch recht anstrengend.
Okay. Wie bist du Bestatterin geworden?
Ich bin da reingerutscht, ich wollte das überhaupt nie werden. Also ich habe eigentlich immer einen totalen Horror gehabt vor diesem ganzen Thema. Aber ich habe ja Psychologie und Philosophie studiert, habe dann im AZW, also am Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe in Innsbruck, lang unterrichtet, unterrichte dort immer noch die psychologischen Themen. Und da ist natürlich viel Trauerpsychologie, Notfallpsychologie, Krisenintervention ein Thema. Und da bin ich in dieses Thema hineingerutscht. Mein Dissertationsthema, das ich dann aus der Pflegeperspektive geschrieben habe, war der Ekel im Umgang mit dem menschlichen Körper. Und die Abschiednahme vom Verstorbenen hat da auch eine große Rolle gespielt im klinischen Bereich. Und ich bin dann aufmerksam geworden auf die Dissertation von meinem Kollegen Markus Blohner, mit dem ich ja die Firma jetzt da habe, der über die Abschiednahme dissertiert hat und habe mich mit dem auf ein Backel gekaut und bin dann mit ihm gemeinsam in diese Tiroler Bestattungsszene hineingerutscht. Und es war dann eben 2012 das alteingesessene Unternehmen Bestattung Josef Neumeier zu übernehmen, das wir dann übernommen haben. Und ja, das ist ein Weg, der nicht geplant war, aber der mir sehr große Freude macht, wo ich viel Bereicherung und viel Dank und Sonstiges, was man gut tut, herausziehen kann.
Der Tiroler Schriftsteller Bernhard Eichner hat mir erzählt, dass du das Vorbild für seine Totenfrau bist, also wahrscheinlich nicht zu 100%, aber teilweise. Sie redet ja zum Beispiel mit den Toten und die reden auch mit ihr, wenn sie quasi bearbeitet oder wie man das professionell ausdrückt. Machst du das auch?
Eigentlich nicht. Gelegentlich, wenn ein Verstorbener nicht das tut, was ich will, dann ermahne ich ihn. Also was weiß ich, wenn man ihn in den Sarg legt und er positioniert die Hände jetzt nicht so, wie ich es haben will, dann sage ich, na geh, bitte, kannst du nicht schauen, dass die Hand irgendwie so und so liegt, weil das schaut netter aus. Meistens funktioniert es dann eh nicht so, wie ich es will, dann muss ich eh die Toten gewähren lassen, aber sie antworten mir natürlich nicht. Oder es gibt halt bei einer Versorgung irgendeine Komplikation, da sagt man, musst du jetzt so eine enge Nasenscheidewand haben, dass das Tamponieren so schwierig ist, aber das ist jetzt nicht so, wie es die Hauptdarstellerin jetzt bei der toten Frau im Film macht.
Wie war das mit dem Bernhard Eichner? Ist er da zu dir gekommen und überall mitgefahren oder hast du es ihm einfach erzählt?
Er hat ja damals, da waren nur die Max-Broll-Krimis im Werden, und er hat ja damals immer wieder so Facebook-Aufrufe gemacht an die Community für irgendwelche Ideen oder für irgendwelche Expertisen. Und ich weiß nicht, ich habe ihn dann irgendwann einmal angeschrieben oder er hat auf ein Posting oder auf eine Antwort von mir geantwortet. Und wir kennen uns ja aus dem Studium, weil ich habe ja Germanistik vor Urzeiten auch studiert, so wie er. Und da ist dann die Idee entstanden, dass er einfach zu mir kommt und einmal eine Zeit lang mitarbeitet, weil ich gesagt habe, ein Krimi-Autor, der noch nie einen Verstorbenen gesehen hat, irgendwie, der kann keine guten Krimis schreiben, weil ich merke das sofort, gell, wenn ich einen Krimi lese, ob da jemand aus der Realität berichtet oder dann einfach nur irgendwelche Sachen flunkert. Und so ist diese Zusammenarbeit entstanden. Und in dieser Zeit, glaube ich, hat er dann auch die Idee geboren, dass seine nächste Protagonistin oder Hauptdarstellerin eine Bestatterin sein wird.
Mhm. Mhm. Weil du die Max-Proll-Krimis ansprichst, aber der Totengräber, das macht ja dann nicht ihr. Ihr bringt ja die Leiche zum Friedhof und dann die Totengräber kommen vom Friedhof.
Genau, die Totengräber kommen vom Friedhof.
Genau. Was an diesem Beruf ist denn besonders schwer?
Besonders schwer sind nicht die Verstorbenen. Das ist das, was die Leute glauben. Die Verstorbenen, ich sage immer, das sind total nette, friedliche Nachbarn, die da drüben in dem anderen Raum liegen oder die wir halt von den Orten abholen, wo sie versterben. Was wirklich belastend ist, das sind die Angehörigen. Das ist einfach enorm viel Zeit, die man mit ihnen verbringt. Man muss gut zuhören können, man muss viele Geschichten aushalten können, Geschichten, die sie teilweise mehrfach wiederholen, weil es für sie jetzt einfach wichtig ist, das loszuwerden. Es ist auch so, dass Angehörige oft sehr, sehr anstrengend sind, weil sie ja, ich sage es immer so, jeder seine charakterlichen Besonderheiten mitbringt. Und es ist nicht so, dass wir im Ausnahmezustand dann die zurückschrauben und uns bemühen, irgendwie das nicht so zu sein, sondern das explodiert sozusagen. Also der Zwangsneurotiker, der wird im Ausnahmezustand noch viel zwangsneurotischer. Und das alles auszuhalten und auszubalancieren und zu strukturieren und trotzdem denen zu vermitteln, man ist empathisch und man ist für sie da, das ist teilweise schon eine harte Nummer, sage ich jetzt einmal so.
Und was ist besonders schön?
Und besonders schön ist, wenn Abschied gut gelingt, wenn man merkt, dass die Leute bedrückt und verstört und geschockt reinkommen und dann ausgehen mit einem Lächeln und sagen, ich hätte mir das jetzt nicht erwartet, aber das ist jetzt richtig schön. Oder wenn sie nach dem Erstgespräch rausgehen und sagen, ha, das ist ja bei euch gar nicht so, wie man sich's erwartet, das ist ja gar nicht so dunkel und drückend, sondern das ist ja ein ganzer normale Atmosphäre bei euch und es ist auch nicht so, dass man die ganze Zeit irgendwie nur tief traurig ist, sondern man kann zwischendurch auch mal lachen, man kann auch einen Scherz machen, es ist einfach fein bei euch und wenn dann das Begräbnis auch noch wird, dass sie sagt, es war alles perfekt irgendwie durchorganisiert und es war auch Platz für Spontaneität und diese Dankbarkeit, die man dann kriegt, das ist echt, das ist das, warum man den Job macht.
Mhm. Tod ist ja etwas, was zwangsläufig im Leben vorkommt. Kann man sich darauf eigentlich vorbereiten?
Man kann sich vorbereiten, indem man sich informiert, was denn zu tun ist alles, wenn jemand stirbt in meinem Umkreis. Ja, also wen ich anrufen muss, wie das ganze Prozedere ist. Man kann so Sachen vorbereiten, Fotos. Man kann, wenn man jetzt wirklich ins Detail gehen will, in der DD, wenn man sie liest, irgendwie bei den Traueranzeigen die Sprüche liest und sich ein paar rausschneidet oder abfotografiert, die einem besonders gut gefallen. Es gibt Menschen, die tun das, ja. Aber wie man selber in so einer Situation dann emotional umgeht, da kann man sich nicht vorbereiten. Also ich bin ja wirklich jetzt lang in diesem Business und ich glaube, ich bin wirklich jemand, der nicht so schnell nah am Wasser gebaut ist. Aber mein Vater, der war 2020 vor Corona, zum Glück hat er schwere Herz-OP gehabt und da hat es 2-3 Wochen echt nicht gut ausgeschaut. Und ich war Ich habe geheult jeden Abend wie ein Schlosshund. Ich war ein Häufchen Elend und ich habe diese Kontenance, die ich schon habe, und diese Ruhe in keinster Weise irgendwie bei mir herstellen können. Und ich weiß nicht, das ist jetzt bei meinem Vater gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie ich reagiere, wenn das meine Mutter ist, mein Bruder ist, mein Mann ist, wenn es mein Sohn wäre. Wahrscheinlich irgendwie bin ich dann gleich aufgeschmissen, emotional wie alle anderen.
Eine emotionale Gratwanderung heute im Podcast Tatort Tirol.
Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.